Nachdem sie in einer Winternacht in der Oper gewesen war, kehrte sie am ganzen Leib vor Kälte zitternd heim. Tags drauf hustete sie. Eine Woche später starb sie an Lungenentzündung. Lantin wäre ihr beinahe ins Grab nachgefolgt. Seine Verzweiflung war so furchtbar, dass seine Haare binnen einem Monat weiß wurden. Von früh bis spät weinte er, die Seele von unerträglichem Leiden zerrissen, von Erinnerungen bestürmt, von dem Lächeln, der Stimme, dem ganzen Liebreiz der Toten. Die Zeit milderte seinen Schmerz nicht. Oft, wenn die Kollegen in den Bürostunden eine Weile über die Tagesdinge ins Plaudern kamen, sah man seine Wangen sich plötzlich blähen, seine Nase sich furchen, seine Augen sich mit Wasser füllen. Er verzog greulich das Gesicht und fing an zu schluchzen. Das Zimmer der Geliebten hatte er unangetastet belassen und schloss sich alle Tage dort ein, um an sie zu denken. Und alle Möbel, ihre Kleider sogar, blieben an demselben Orte wie am letzten Tag. Aber das Leben wurde hart für ihn. Seine Bezüge, die in den Händen seiner Frau allen Bedürfnissen der Lebenshaltung genügt hatten, reichten nun für ihn alleine nicht aus. Und er fragte sich bestürzt, wie sie es wohl fertiggebracht hatte, ihm stets vorzügliche Weine und delikate Speisen vorzusetzen, die er von seinen schmalen Einkünften nicht mehr erstehen konnte. Er machte verschiedentlich Schulden und knapste am Geld wie einer, der in Not lebt. Eines Morgens endlich, als er, eine volle Woche noch vor Monatsende, ohne einen Sou dastand, fiel ihm ein, etwas zu verkaufen, und sofort kam ihm der Gedanke, den Klimperkram seiner Frau abzustoßen, denn im Grunde des Herzens hatte er gegen diese Augentäuscher, die ihn früher ärgerten, etwas wie Groll bewahrt. Ihr bloßer, tagtäglicher Anblick vergällte ihm ein wenig die Erinnerung an seine Liebe. Lange suchte er in der Flittersammlung, die sie hinterlassen hatte, denn bis zu den letzten Tagen ihres Lebens hatte sie sich hartnäckig welchen gekauft und beinahe jeden Abend ein neues Stück heimgebracht, und schließlich entschied er sich für das große Halsband, das sie wohl bevorzugt hatte und das, wie er meinte, seine 6 bis 8 Francs erbringen könnte, weil es für etwas Unechtes tatsächlich eine sehr gediegene Arbeit war. Er steckte es in die Tasche und ging über die Boulevards, seinem Ministerium zu, auf der Suche nach einem Juwelierladen, der ihm Vertrauen einflößte. Endlich fand er einen und betrat ihn. Leicht beschämt, dass er seine Not derart ausbreiten und etwas von so geringem Wert anbieten musste. »Monsieur«, sagte er zu dem Händler, »ich wüsste gern, wie hoch Sie dieses Stück hier schätzen.« Der Juwelier empfing die Kette, betrachtete sie, wendete und wog sie in der Hand, ergriff eine Lupe, rief seinen Kommis, machte ihm leise Bemerkungen, legte das Collier wieder auf den Ladentisch und begutachtete es von Weitem, um seine Wirkung besser wahrzunehmen. Monsieur Lantin, dem all die Zeremonien peinlich waren, tat den Mund auf und wollte erklären, »Oh, ich weiß gut, dass es keinen großen Wert hat«, als der Juwelier sagte, »Monsieur, dieses Stück ist 12 bis 15.000 Francs wert. Doch könnte ich es nur ankaufen, wenn Sie mir seine Herkunft genau nachzuweisen vermöchten?« Der Witwer riss die Augen auf und stand sprachlos. Er begriff nicht. Endlich stotterte er, »Sie meinen, sind Sie sicher?« Der andere missverstand sein Erstaunen und erwiderte spitz, »Probieren Sie ruhig, ob man Ihnen woanders mehr zahlt. Für mich ist es höchstenfalls 15.000 wert. Sie können gerne wieder zu mir kommen, wenn Sie kein besseres Angebot finden.« Vollends verdattert, nahm Monsieur Lantin sein Collier und verließ aus dem verworrenen Bedürfnis nach Alleinsein und Überlegung das Geschäft. Doch stand er kaum auf der Straße,
als er lauthals hätte loslachen mögen, und er dachte, so ein Schwachkopf, oh, so ein Schwachkopf, wenn ich den nun beim Wort genommen hätte, ein Juwelier, der echt und falsch nicht unterscheiden kann.